stell dir das mal vor, du bist der mächtigste Mann deines Landes, du bist absolut auf dem Höhepunkt deiner Karriere.
Mhm.
Und dann, völlig aus dem Nichts, wird dir gesagt, dass du in wenigen Tagen sterben wirst.
Ein absoluter Albtraum.
Richtig, es gibt keine Chance auf Heilung. Also du drehst dich zur Wand, du betest in völliger Verzweiflung und dann passiert das Unmögliche. Gott lenkt ein und schenkt dir exakt 15 zusätzliche Jahre Lebenszeit.
Ein buchstäbliches Wunder. Ja?
Ein absolutes Wunder. Aber was, wenn wir dir heute zeigen, dass genau dieses Wunder, also diese Verlängerung deiner Lebenszeit, am Ende das Schlimmste ist, was deinem Vermächtnis und deinem ganzen Land jemals passieren konnte?
Das ist halt ein Gedanke, der völlig gegen unsere Intuition geht, ne?
Total.
Wir gehen ja eigentlich immer davon aus, dass mehr Zeit, mehr Leben und mehr Erfolg automatisch etwas Gutes sind. Aber die historischen Texte, die wir heute hier vor uns haben, die zeichnen ein viel, viel dunkleres, komplexeres Bild der menschlichen Natur.
Und damit ziehen wir dich, unseren Hörer, direkt rein in unsere heutige Untersuchung. Wir stützen uns dabei auf eine wirklich faszinierende theologische Vorlesung von Dr. John Oswald.
Genau, über die Jesaja Kapitel 38 und 39.
Richtig. Und unser Ziel für dieses Gespräch heute ist ganz klar: Wir nehmen diese uralten Aufzeichnungen und entstauben sie mal ordentlich.
Weil auf den ersten Blick wirkt das ja wie trockene antike Historie.
Ja, absolut. Aber in Wahrheit ist es eine hochspannende Fallstudie. Es geht da um die tiefsten Abgründe der menschlichen Psychologie, um diese unfassbar chaotische Natur von Beziehungen. Sogar dann, wenn die andere Seite Gott selbst ist.
Mhm. Und um die versteckten Fallen, die direkt nach unserem größten Erfolg auf uns warten.
Aber um diese psychologische Tiefe überhaupt greifen zu können, müssen wir mit einem scheinbar trockenen Problem beginnen, oder?
Ja, wir müssen uns die Zeitleiste ansehen. Die ergibt nämlich auf den ersten Blick absolut keinen Sinn.
Also null Sinn.
Wenn wir historische Berichte lesen, dann erwarten wir ja eigentlich einen linearen Verlauf, ne? Ursache und Wirkung. Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3.
Wie so ein langes Maßband, das man einfach auf dem Boden ausrollt.
Genau. Aber der Autor dieses Textes hat dieses chronologische Maßband genommen, es in der Mitte durchgeschnitten und die Enden einfach falsch herum wieder zusammengeklebt.
Okay, lass uns das mal kurz aufdröseln für alle. In den vorherigen Kapiteln der Quelle, also 36 und 37, da erleben wir das große Finale.
Mhm.
König Hiskia und die Stadt Jerusalem werden auf wundersame Weise vor der riesigen assyrischen Armee gerettet. Das ist historisch extrem gut dokumentiert, aus dem Jahr 701 vor Christus.
Das war der absolute geopolitische Höhepunkt damals. Assyrien war die Supermacht und Jerusalem überlebt das.
Genau. Aber dann schlagen wir Kapitel 39 auf, das ja eigentlich danach kommen müsste, und plötzlich taucht da ein babylonischer Gesandter namens Merodach Baladan auf, der Hiskia besucht.
Und da stolpert jeder, der sich irgendwie mit Geschichte auskennt.
Ja, weil dieser Typ im Jahr 701 längst nicht mehr an der Macht war.
Richtig. Die Datenlage schreit uns förmlich an, dass die Krankheit von Hiskia und dieser Besuch der Babylonier viel früher stattgefunden haben müssen.
Etwa um 710 vor Christus, richtig?
Genau. Also fast ein ganzes Jahrzehnt vor dieser großen Rettung.
Aber warum macht ein Historiker so etwas? Ich meine, das ist so, als würde ich eine Doku über den Zweiten Weltkrieg drehen, mit dem Fall Berlins anfangen und dann völlig unkommentiert die Invasion in der Normandie als Fortsetzung dranhängen.
Ein moderner Historiker würde das natürlich niemals tun. Aber der Autor des Jesaja-Buches betreibt hier was anderes. Das ist theologische Geschichtsschreibung.
Ah, okay.
Diese chronologische Verschiebung ist kein Versehen. Das ist ein narratives Werkzeug. Indem er die Episode mit den Babyloniern an den Schluss setzt, baut er eine inhaltliche Brücke.
Also er rahmt die Geschichte neu.
Exakt. Er will zeigen, Assyrien war die akute Gefahr der Gegenwart. Aber Babylon, das zeigt diese umgestellte Geschichte, Babylon wird die alles vernichtende Bedrohung der Zukunft sein. Er bereitet den Leser auf die zweite Hälfte des Buches vor.
Wahnsinn. Okay, das ergibt erzählerisch total Sinn. Er sagt quasi: Freut euch nicht zu früh. Das wahre Problem steht schon vor der Tür. Aber bevor wir zu diesem Problem kommen, müssen wir in diese persönliche Krise von Hiskia eintauchen.
Mhm.
Denn die beginnt mit einem Moment, bei dem ich wirklich hängen geblieben bin beim Lesen. Der Prophet Jesaja kommt zu dem todkranken Hiskia. Und seine Botschaft ist einfach eiskalt.
Er sagt im Grunde, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben.
Ja. Keine Bedingungen. Kein, wenn du das und das tust, dann rette ich dich. Einfach ein hartes Urteil. Aber dann dreht Hiskia sich um, er weint bitterlich, er betet und Gott revidiert sein eigenes Urteil.
Er schickt den Propheten zurück?
Genau, und schenkt ihm einfach so 15 Jahre. Warte mal, das ergibt für mich logisch irgendwie keinen Sinn. Wenn wir von einem allwissenden Gott sprechen, dann weiß der doch schon im Vorfeld, dass Hiskia beten wird, oder?
Ja, das sollte man meinen.
Warum schickt er dann erst diesen Propheten mit der bedingungslosen Todesnachricht? Spielt Gott da so ein grausames psychologisches Spiel mit ihm?
Und das ist genau der Punkt, an dem Dr. Oswald in seiner Vorlesung richtig tief gräbt. Wenn wir Gott wie einen Computer betrachten, also wie eine unerbittliche Maschine, die einfach einen festgeschriebenen Algorithmus abspielt, dann wirkt das wie ein perfides Spiel, ja? Aber der Text zeichnet da ein völlig anderes Bild.
Okay, wie denn?
Gott ist hier keine anonyme Kraft. Die Beziehung wird als extrem messy beschrieben, also als unordentlich, chaotisch und dynamisch.
Messy? Eine chaotische, lebendige Interaktion.
Genau. Und in einer echten Beziehung gibt es Reaktionen. Gott reagiert auf den Schmerz und das Gebet von Hiskia. Es geht hier nicht um eine philosophische Abhandlung über Vorherbestimmung.
Sondern
um die schmerzhafte Realität eines echten Dialogs. Gott lässt sich von der Lebensführung des Menschen tatsächlich berühren und umstimmen.
Wow. Was mich direkt zu Hiskias Gebet bringt. Weil, wie er da betet, ist schon höchst unkonventionell, finde ich.
Oh ja, absolut.
Wenn wir an biblische Geschichten denken, in denen jemand ein Urteil abwenden will, erwarten wir Reue. Ich denke da an Jona und Ninive, ne? Die Leute ziehen Sack und Asche an und schreien, wir waren furchtbar, bitte vergib uns.
Und Hiskia?
Der bereut absolut gar nichts. Er verliert kein einziges Wort über mögliche Sünden. Er pocht regelrecht auf seine bisherige Leistung.
Ja, das ist faszinierend. Er sagt im Grunde, zieh mal meine Personalakte.
Genau. Schau dir an, wie loyal ich war. Er benutzt da diese ganz spezifische Metapher. Er sagt, er sei in Treue vor Gott gewandelt.
Dieses Konzept des Wandelns ist zentral, um das zu verstehen. Oswald analysiert das sehr treffend. 3/4 aller Erwähnungen von Wandeln in der Bibel sind nicht wörtlich gemeint.
Also kein Sonntagsspaziergang?
Nein, überhaupt nicht. Es beschreibt eine Lebensweise. Ein kontinuierlicher, anstrengender Prozess.
Ein Marathon, keine statische Position. Nicht dieses, ich habe einmal ein Gebet gesprochen und jetzt sitze ich auf dem Sofa.
Genau. Hiskia sagt, ich bin vor dir gewandelt. Und in der damaligen Kultur weckt das sofort das Bild von einem Hirten und seinen Schafen.
Ah, okay. Das Schaf läuft vor dem Hirten.
Richtig. Der Hirte hat es im Blick, er leitet es, er beschützt es, aber nur solange das Schaf in seiner Sichtweite bleibt. Hiskia behauptet also, ich habe mein ganzes Leben in deinem Blickfeld verbracht.
Und dann fügt er ja noch diesen Nachsatz hinzu. Er sagt, er habe das mit einem ungeteilten Herzen getan.
Ein ungeteiltes Herz, ja.
Das klingt wahnsinnig poetisch, aber ist das nicht völlig unmöglich? Niemand ist doch perfekt.
Da bringt Oswald dieses wunderbare, extrem greifbare Beispiel aus seinem eigenen Leben in die Quelle ein. Er redet da über seine Ehe mit seiner Frau Karen.
Ja, die Stelle mochte ich.
Er sagt, absolute Treue und ein ungeteiltes Herz zu haben, bedeutet ja nicht, dass er ein makelloser Ehemann ist. Er vergisst sich ja auch mal, den Müll rauszubringen oder sagt im Streit was Dummes.
Klar, wir sind alle Menschen.
Ein ungeteiltes Herz bedeutet nicht moralische Perfektion im Alltag. Es bedeutet eine fundamentale Loyalität. Es bedeutet, im Kern gehöre ich dir, ohne Wenn und Aber. Es gibt keine Rivalen.
Okay, und wenn wir diese Analogie jetzt auf die altorientalische Welt übertragen, dann verstehen wir plötzlich diese harten Urteile der Texte besser, oder?
Absolut. Nimm zum Beispiel Ehebruch. Warum gilt das oft als die ultimative Metapher für spirituellen Verrat?
Weil es das Vertrauen bricht.
Weil es den Bruch von grundlegender Verlässlichkeit darstellt. In unserem westlichen Denken ist Wahrheit oft nur ein Konzept. Ein Satz ist wahr oder falsch. In der hebräischen Gedankenwelt ist Wahrheit primär etwas, das man tut. Wahrheit ist Verlässlichkeit in Aktion.
Warte, das musst du genauer erklären. Wie tut man Wahrheit?
Indem man berechenbar und treu in seinen Zusagen ist. Die Hebräer sagten damals, unser Gott ist verlässlich, er hält seine Versprechen. Das war unfassbar radikal.
Weil die Götter der Nachbarvölker anders waren?
Ja, die heidnischen Götter waren im Prinzip nur vergrößerte Menschen. Launisch, eifersüchtig, sie haben gelogen. Du konntest dich null auf sie verlassen.
Und Israels Gott war quasi das personifizierte Versprechen einhalten.
Genau. Und Hiskias Argument im Gebet ist, ich habe diese Verlässlichkeit gespiegelt. Im Hebräischen ist das eng mit dem Konzept von Shalom verknüpft.
Shalom, das übersetzen wir ja meistens etwas flach mit Frieden, ne? Keine Kriege, Entspannung.
Was den Kern der Sache eigentlich verfehlt. Shalom bedeutet ursprünglich, dass etwas intakt, vollständig oder ausgeglichen ist.
Ah, okay.
Stell dir vor, du schuldest jemandem Geld. Da herrscht ein Ungleichgewicht. Die Beziehung ist belastet. Sobald du das bezahlt hast, ist der Zustand des Shalom wiederhergestellt. Keine offenen Rechnungen?
Verstehe. Wenn Hiskia also von einem ungeteilten Herzen spricht, meint er ein Herz im Zustand des Shalom.
Exakt. Es ist nicht hin und her gerissen. Keine offenen Schulden bei anderen Göttern.
Okay. Hiskia legt also seine makellose Loyalitätsakte vor. Gott reagiert auf diese dynamische Beziehung und zack, schenkt ihm 15 Jahre.
Ein beispielloses Wunder.
Ein Wahnsinn. Und man sollte jetzt meinen, der Typ schmeicht die größte Party, die Jerusalem je gelebt hat, oder?
Das würde man erwarten, ja.
Er ruft einen Feiertag aus. Aber was macht er? Er setzt sich hin und schreibt ein Gedicht. Und als ich dieses Gedicht in den Versen 10 bis 20 gelesen habe, ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Das ist so unfassbar düster.
Es ist ein echter Schock für jeden, der da ein fröhliches Dankeslied erwartet.
Ein Schock ist noch untertrieben. 9 Verse lang klagt dieser Mann sich die Seele aus dem Leib. Er jammert, ich zitiere, er seufze wie eine Schwalbe oder ein Kranich.
Mhm.
Er spricht von der ultimativen Bitterkeit seiner Seele. Er vergleicht sein Leben mit einer Hütte, die abgebrochen wird. 9 Verse absolute Dunkelheit.
Ja.
Und erst ganz am Ende, fast wie so ein pflichtbewusster Nachklapp, kommen da 2 winzige Verse des Dankes. Da muss ich ehrlich fragen, war der Mann einfach unfassbar undankbar? Wieso ist er so obsessiv auf den Tod fokussiert?
Diese Diskrepanz ist psychologisch extrem aufschlussreich. Der Autor nutzt das als harte Realitätsbremse.
Inwiefern?
Wir müssen uns in die Leser von damals hineinversetzen. In den früheren Kapiteln wird immer wieder von einem kommenden, perfekten Retter gesprochen. Das berühmte »Uns ist ein Kind geboren«.
Ah, der Friedesfürst.
Genau. Und viele haben sich gefragt, ist Hiskia vielleicht dieser Messias? Er war ein großartiger König, loyal, er wurde geheilt.
Er bringt quasi alle Qualifikationen für den Helden mit.
Und genau dieses depressiv wirkende Gedicht reißt diese Illusion ein. Der Text sagt unmissverständlich, nein, Hiskia ist nicht der Retter der Welt.
Er ist nur ein Mensch.
Ein exzellenter Mann, aber ein durch und durch sterblicher Mann. Er spürt diese Begrenztheit. Das Wunder hat sein grundlegendes Problem nicht gelöst. Es hat den Tod nur auf die Snooze-Taste gedrückt.
Snooze-Taste, wow. Ja, er weiß, okay, ich habe 15 Jahre, aber das Ende kommt unausweichlich.
Er ist gefangen in seiner menschlichen Realität.
Das wirft für mich direkt eine Frage auf. Wenn Hiskia in diesem Gedicht so krass von seiner eigenen Sterblichkeit erdrückt wird, erklärt diese existenzielle Angst vielleicht, warum er kurz darauf völlig den Verstand verliert?
Das ist ein sehr guter Gedanke, ja.
Weil wir kommen jetzt zum nächsten großen Akt. Die Nachricht von seinem Wunder macht international die Runde und plötzlich steht hoher Besuch vor der Tür.
Die Gesandten aus Babylon.
Genau. Und um die Tragweite davon zu begreifen, müssen wir uns die Geopolitik anschauen, ne?
Assyrien war zu dieser Zeit das militärische Kraftzentrum, die Brutalos, die alles eroberten. Wenn wir das mal übersetzen, Assyrien war wie Washington DC, pure, harte Macht.
Und Babylon?
Babylon stand zwar politisch noch unter der Fuchtel der Assyrer, aber kulturell waren die eine völlig andere Liga. In der Vorlesung wird das sehr schön mit New York City verglichen.
Das intellektuelle, finanzielle Zentrum.
Genau. Die Babylonier sahen sich als die Elite der Zivilisation und hielten die Assyrer für Barbaren. Und nun reisen diese elitären New Yorker hunderte von Meilen durch die Wüste, um den kleinen König Hiskia in Juda zu besuchen.
Das ist, als würde dich die absolute High Society plötzlich wahrnehmen.
Exakt.
Und Hiskia setzt diesen Moment völlig in den Sand.
Ich liebe diesen modernen Vergleich, der sich da aufdrängt.
Mhm.
Stell dir vor, du bist CEO von so einem kleinen Tech-Startup in der Provinz. Du hast durch ein Wunder einen revolutionären Algorithmus entwickelt. Und plötzlich stehen die elitärsten Wall-Street-Investoren in deinem Büro.
Das ist die Chance deines Lebens. Genau. Du müsstest ihnen dein geniales Produkt zeigen, Aber was machst du? Aus lauter Unsicherheit versteckst du den Algorithmus, du mietest dir 5 teure Sportwagen, parkst sie vor der Tür und trägst eine fette Rolex.
Nur um zu zeigen, schaut mal, ich bin auch reich.
Exakt, und genau das macht Hiskia. Die Leute reisen an wegen des Wunders und indirekt wegen seines Gottes. Und Hiskia zeigt ihnen nicht den Tempel, er spricht nicht über das Gebet. Er führt sie durch seine Waffenkammern und zeigt sein Gold.
Was eine unfassbare theologische Tragödie ist. In Kapitel 2 von Jesaja gab es diese gewaltige Prophetie. Eines Tages werden alle Völker nach Jerusalem strömen, um von Israels Gott zu lernen.
Und jetzt stehen die buchstäblich in seinem Wohnzimmer.
Die Bühne ist perfekt bereitet und Hiskia wirft alles weg für einen Moment der billigen Eigendarstellung. Die Gesandten haben wahrscheinlich hinter seinem Rücken darüber gelacht.
Weil sie selbst viel reicher waren.
Ja, die kamen aus einer Region, die vor Reichtum überquoll. Die paar Schätze in Jerusalem haben die null beeindruckt.
Aber warum tut er das? Wie kann ein Mann, der gerade dem Tod ins Auge geblickt hat, plötzlich so blind vor Stolz sein?
Das ist ein psychologisches Muster, das Dr. Oswald extrem scharf herausarbeitet. Die größten moralischen Abstürze passieren fast nie inmitten der tiefsten Krise.
Warte, das musst du nochmal erklären.
In der Krise, als er todkrank war, hatte er dieses ungeteilte Herz. Er war zu 100% abhängig von Gott. Seine Deckung war oben.
Okay.
Aber in der Sekunde, in der das Wunder passiert, der Druck abfällt und der Erfolg eintritt, da schleicht sich eine fatale Amnesie ein. Er vergisst augenblicklich, wer ihm das überhaupt ermöglicht hat.
Wahnsinn!
Vertrauen in einer Krise zu zeigen, ist Instinkt. Aber dieses Vertrauen beizubehalten, wenn plötzlich alle applaudieren, daran scheitert er spektakulär.
Und dieser Hochmut hat ja sofortige, brutale Konsequenzen. Wir kommen jetzt zum absoluten Tiefpunkt der Geschichte. Kurz nachdem die Wall Street Investoren abgereist sind, taucht Jesaja wieder auf.
Mhm.
Er fragt, was haben die gesehen? Und Hiskia sagt kleinlaut, alles. Ich habe ihnen alles gezeigt. Und dann lässt Jesaja den Hammer fallen.
Es ist ein Moment, der einem echt das Blut in den Adern gefrieren lässt. Jesaja prophezeit eine absolute nationale und familiäre Katastrophe. Er sagt, genau diese Babylonier, denen du alles präsentiert hast, werden eines Tages zurückkehren.
Als Eroberer.
Richtig. Sie werden alles plündern. Aber das ist noch nicht das Schlimmste.
Nein, es wird unfassbar persönlich.
Jesaja sagt, sie werden deine eigenen Söhne verschleppen, sie werden sie zu Eunuchen machen, die im Palast von Babylon dienen müssen.
Lass uns einen Moment bei diesem Wort Eunuchen bleiben. Das klingt für uns heute einfach wie ein grausames Detail. Aber damals war das der Super-GAU, oder?
Es war die größtmögliche Schande. Die Kastration der Söhne bedeutete das definitive Ende der königlichen Blutlinie.
Wow.
Ein antiker Herrscher lebte für sein Vermächtnis. Wenn seine Söhne Eunuchen werden, stirbt seine gesamte Existenz, seine Zukunft wird aus der Geschichte getilgt. Es ist das katastrophalste Urteil überhaupt.
Und wie Hiskia darauf reagiert, also da wurde mir beim Lesen echt schlecht. Der Prophet sagt ihm, deine Kinder werden versklavt und verstümmelt. Und Hiskia antwortet, das Wort des Herrn ist gut.
Ja.
Und er begründet das. Denn zumindest wird es zu meinen Lebzeiten Frieden und Sicherheit geben. Mir fehlen da echt die Worte. Nach mir die Sinnflut. Hauptsache, mein Kaffee ist morgens warm.
Es ist abstoßend.
Wie kann dieser Held auf einmal zu so einem egoistischen Monster werden, das seine eigenen Kinder für ein bisschen Frieden opfert?
Und genau das ist die brillante Intention des Autors. Weißt du noch das zerschnittene chronologische Maßband vom Anfang?
Ah, jetzt schließt sich der Kreis.
Genau, er baut diese Demontage Hiskias ganz bewusst am Ende dieses Blocks ein. Er zerstört absichtlich das Bild des perfekten Königs.
Um die Bühne für die nächsten Kapitel vorzubereiten.
Richtig, Kapitel 40 bis 66. Der Text schreit uns förmlich an. Assyrien war nur ein laues Lüftchen. Babylon und metaphorisch unser eigener Egoismus, das ist die wahre Bedrohung.
Und Hiskia konnte uns niemals retten.
Selbst der beste Herrscher knickt unter seinem Ego ein. Menschliche Perfektion ist eine Illusion. Wir brauchen eine größere, übernatürliche Lösung. Einen echten Messias.
Boah, lass uns das mal kurz durchatmen und für dich als Hörer zusammenfassen. Wir haben heute echt viel über Beziehungen gelernt. Vertrauen ist kein steriler Zustand. Es ist ein messy, unordentlicher Marathon.
Mhm.
Aber ein Zustand des Shalom, also eine ungeteilte Loyalität, ist möglich. Und wir haben gelernt, der Moment direkt nach dem Triumph, wenn der Applaus losgeht, ist oft der gefährlichste Moment deines ganzen Lebens.
Diese Geschichte zwingt uns, in den Spiegel zu schauen. Wir müssen unseren eigenen Drang zur Selbstinszenierung hinterfragen. Besonders nach einer überstandenen Krise.
Und genau das führt uns zu einem finalen, provozierenden Gedanken, der mich echt nicht mehr loslässt. Denk nochmal an dieses Wunder zurück. Hiskia bekam 15 zusätzliche Jahre.
Mhm.
Aber was passierte in dieser Zeit? Er wurde hochmütig, er beeindruckte die falschen Leute und erzeugte in genau dieser Zeitspanne die Söhne, die später als Sklaven enden wurden.
Die Zeit, um die er gebeten hatte, lieferte ihm eigentlich nur das Seil, an dem er sein Vermächtnis aufhängte.
Exakt. Und das wirft für unser eigenes Leben eine extrem unangenehme Frage auf. Ist es vielleicht manchmal so, dass das bloße Verlängern unserer Erfolgszeit den Wert dieses Erfolgs am Ende komplett zerstört?
Wir jagen ja alle immer nach mehr Zeit und Sieg.
Ja, aber was, wenn der eigentliche Höhepunkt unseres Lebens gar nicht dieser Sieg auf der Bühne ist? Was, wenn der wichtigste Moment jener Augenblick davor ist, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen und in völliger Abhängigkeit um Hilfe bitten müssen? Ein Gedanke, den du definitiv in deinen Tag mitnehmen solltest. Bis zum nächsten Mal.